Wir wollen ja über Karl Plättner zusammen ins Gespräch kommen und Knut, du hast vor nunmehr 20 Jahren ja so einen Text über Karl Plättner veröffentlicht. Das war damals ein Beitrag in einem Sammelband Anarchisten, Anarcho-Syndikalisten, Rätekommunisten in Widerstand und Exil. Was war denn vielleicht das zum Einstieg damals für dich der Anlass für so eine Textarbeit und wie ist es ja zu deinem Interesse an diesem Karl Plättner eigentlich gekommen?
Relativ leichter Einstieg. Ich habe mich seit Anfang der 90er Jahre mit der antiautoritären Bewegung der Weimarer Republik beschäftigt. Vor allen Dingen, also ich komme ursprünglich aus Zwickau, vor allen Dingen über den Einstieg in Zwickau. Und das betraf Anarcho-Syndikalisten, Rätekommunisten. Und dann habe ich natürlich erstmal Hans-Manfred Bock gelesen, also die Geschichte des Syndikalismus und Linkskommunismus. Und auch die Erinnerung von Franz Jung. Und da tauchte Karl Plättner auf. Also für mich war erstmal als Einstieg Max Höls natürlich interessant, weil der in meiner Gegend aktiv war. Also diese Idee des militanten Arbeiter. Und von Höls bin ich dann natürlich, habe ich mich relativ schnell dann für Plättner interessiert. Und der Einstieg, mich intensiver damit zu beschäftigen, war eigentlich, dass bei Bock und bei Jung auftaucht, dass der 33 umgekommen sei. Und ich aber in einem anderen Zusammenhang was gefunden hat, wo der in Sachsenburg 1937, also im Konzentrationslager war. Und da habe ich angefangen, das weiß ich nicht, 93, 94 mit zu beschäftigen. Und ein Freund von mir, Dieter Nelles, der halt auch zu dem Bereich arbeitet oder gearbeitet hat, der hatte mich auf die Briefe von Walter Riede aufmerksam gemacht. Das war ein Anarcho-Syndikalist, ursprünglich aus Dresden, der in Stuttgart gelebt hat und der mit Plättner zusammen in Ebensee, also im KZ halt befreit worden ist und quasi die letzte Zeit von Plättner geschildert hat. Und das war quasi der Ansatz halt zu sagen, okay, ich guck mal, wer war das? Es gab zu der Zeit noch nicht viel und dann ist 2000 halt quasi zur gleichen Zeit die Biografie von Volker Ulrich rausgekommen. Und der Unterschied zwischen mir und Volker Ulrich, oder sagen wir so, wir haben natürlich die gleichen Quellen genutzt oder fast die gleichen Quellen genutzt. Und was mich noch mehr interessiert hat, ist vielleicht auch wegen diesem Zugang über Max Höls, ist, was waren das für Leute halt? Was waren das, also nicht nur das quasi auf eine Person zu fixieren, sondern halt sich einfach die Gruppen anzugucken, die Netzwerke anzugucken. Was sind das für Leute neben Karl Plättner? Das war das, was mich dann quasi nach der Biografie von Plättner immer noch am meisten interessiert hat.
Also auch ein Interesse für ein Umfeld, für ein Netzwerk, in dem sich so jemand wie Karl Plättner bewegt hat. Da wollen wir auch drauf blicken. Trotzdem natürlich auch für uns im Gespräch interessant, erstmal sich so einen Lebensweg auch anzugucken, wo Karl Plättner ja vielleicht exemplarisch ist. Der ist im Januar 1893 in einer kleinen Stadt im Harz geboren worden, ist in Thale aufgewachsen. Was kannst du denn sagen zur Herkunft von Karl Plättner und in was für Verhältnissen der aufgewachsen ist?
Es gibt relativ wenig darüber. Das schreibt auch Ulrich und ich habe auch eigentlich nicht viel gefunden. Also das ist quasi ein Arbeitermilieu halt klassisch. Der beendet mit 14 die Volksschule, geht dann in eine Formellehre in Thale im Eisenhüttenwerk und wird dort. Das ist, ich glaube, das ist auch ein, also vielleicht nicht typisch, aber es ist jetzt kein ungewöhnlicher Lebensweg. Wird dort quasi mit der organisierten Arbeiterjugend konfrontiert, fängt an zu lesen, ist halt, also insofern ist er jetzt, der ist nicht die Ausnahme, aber es ist natürlich nicht die Mehrheit, aber es ist quasi eine relativ starke Minderheit, die sich für Bildung interessiert und dann natürlich die Frage halt aus dem Arbeiterleben, wieso ist die Situation so, wie sie ist halt und da wächst er relativ schnell rein halt in dieser. Und dann geht er 1910, also nach Ende seiner Ausbildung, geht er auf Wanderschaft, was ich nochmal für ziemlich interessant halte, was auch nicht unüblich ist. Das heißt, zum einen halt sich beruflich halt umzutun und zu qualifizieren, aber zum anderen halt zu gucken, was sonst in der Welt. Und landet dann halt in verschiedenen Orten, aber zum Beispiel dann auch in Hamburg und ist in Hamburg relativ schnell aktiv in der Arbeiterjugend. Und das schreibt er ja auch selber, dass es halt immer ganz wichtig war, halt wenn man in eine Stadt kommt, also auf der Wanderschaft, wo guckt man, schaut man sich um, was ist der Anschluss für mich? Und das war für ihn halt in den meisten Städten, nicht überall, waren das halt die Begegnungsstätten der Arbeiterjugend.
Karl Plättner gehört zu den Leuten, die kurz vor der Jahrhundertwende geboren wurden. Und für die ist ja dann der Erste Weltkrieg ein enormer Bruch im Lebensweg und auch oft ein Politisierungsschub. Karl Plättner, der hatte schon vorher Kontakt zur sozialistischen Bewegung, das hast du gesagt, ist sogar in leitender Funktion und knüpft einige politische Kontakte. Vor dem Ersten Weltkrieg ist dafür ja noch der Rahmen die alte Sozialdemokratie. Dann kommt der Erste Weltkrieg. Wie erlebt er den denn und wie geht er mit diesem Kriegsgeschehen um?
Darüber gibt es leider halt auch nichts. Der wird ganz normal im September 1914 eingezogen, also schon am Kriegsbeginn. Und er schreibt eigentlich nicht, oder beziehungsweise es gibt auch wenig Berichte darüber, wie er das empfindet. Ich würde davon ausgehen, dass er schon kritischer eingestellt war als der Großteil seiner Jahrgänge. Aber es gibt ja auch fast keine Dissertation. Das heißt, die meisten werden eingezogen und gehen halt in den Krieg. Und er wird Ende 1915 verwundet und so, dass er quasi von seiner rechten Hand sind drei Finger steif halt, also jetzt keine lebensgefährliche Verwundung, aber er ist quasi nicht mehr militärdiensttauglich. Und was natürlich dafür spricht, dass er sowieso ein kritisches Verhältnis hat, ist, dass er relativ schnell sich quasi militanten Kreisen der Arbeiterjugend wieder anschließt und da aktiv wird und da gegen den Krieg aktiv wird. Also man kann quasi im Rückschluss schon sagen, dass ich relativ, also in dem Jahr, in dem er im Krieg war, dass sich mindestens da halt ein kritisches Verhältnis da nochmal gebildet hat. Ja.
Also er ist sozusagen aktiv gegen den Krieg, ist in der Arbeiterjugendbewegung halt Teil von so linksradikalen Gruppierungen und das sind ja auch die Aktivitäten, die ihn letztlich auch in den Knast bringen. Also und aus dem kommt er ja erst auch durch die Novemberrevolution dann wieder raus. Und einige von diesen verschiedenen linksradikalen Gruppierungen, die schließen sich ja dann zum Jahreswechsel 1918-1919 zur KPD zusammen, zur Kommunistischen Partei. Und Karl Plättner ist Teil von dieser KPD. Wenn ich mich recht erinnere, ist er da auch vertreten für die Internationalen Kommunisten Deutschlands, IKD. Jetzt kann man ja aber sehen, bei diesem Gründungsparteitag von der KPD, da wird eigentlich schon direkt am Anfang ein Richtungsstreit deutlich innerhalb dieser Partei. Und dieser Richtungsstreit führt ja letztlich dazu, dass dann schon im Herbst 1919 die Linksradikalen oder die Syndikalisten oder wie man sie nennen will, dass die aus dieser Partei rausgedrängt werden, woraufhin sich dann ja diese linkskommunistische KAPD gründet. Karl Plättner zwischen KPD und KAPD, wie würdest du ihn da verorten? Wie positioniert er sich da?
Also er selber schreibt, dass er von Anfang an der KAP, also ab 1920 der KAP mit Haut und Haar angehangen hat. Man darf natürlich nicht vergessen, dass bei der Spaltung halt noch nicht klar war, was wir heute wissen, dass quasi die KPD die dominierende Kraft sein würde. Das heißt, es verlassen sehr viele aktive und militante Leute die KPD. Das heißt, dass die Entscheidung ist 1920 noch nicht gefallen. Das heißt, es ist nicht unbedingt eine Minderheit, die quasi für die KAP agiert. Das heißt, die Kräfteverhältnisse sind ungefähr gleich halt. Das ändert sich dann natürlich erst es gibt ja dann diese berühmte Geschichte von Franz Jung, der dann nach Moskau geht 1921 und da versucht halt für die KAP da noch zu verhandeln. Und da klar ist, dass das, also vor allen Dingen dann Lenin mit seinen Dings gegen die Linksradikalen halt, dass es quasi unmöglich ist, zum Beispiel einen Anschluss für die KAP-Leute an die Kommunistische Internationale zu gewinnen.
Das Jahr 1921 hast du angesprochen. Das ist das Jahr, was dann auch wichtig für Karl Plättner wird und wo wir jetzt eben auf so Jahrestage auch sozusagen hier zu sprechen kommen. Es kommt im Frühjahr 1921 zu einem militarisierten Polizeieinsatz im Mansfelder Land, wo ja eigentlich eine soziale Konfliktlage polizeilich-militärisch befriedet werden soll. Und deswegen kommt es zu spontanen Aufständen und Streiks. Und sowohl KPD als auch KAPD nehmen das zum Anlass, um ja zu einem bewaffneten Generalstreik in größeren Maßstab aufzurufen. Interessant, dass sie dann da auch in diesen verschiedenen Aktionskomitees auch wieder zusammenarbeiten. Und jetzt kommen wir mit diesen mitteldeutschen Märzkämpfen ja auch zurück auf diesen großen Namen Max Hölz, der am Anfang schon eine Rolle gespielt hat, der da als Bandenführer in diesen Märzkämpfen aufgetreten ist und zu einer gewissen Prominenz geschafft hat, fast eine Legende vielleicht geworden ist. Aber der Karl Plättner ist ja ganz ähnlich unterwegs in dieser Zeit, also bewaffnete Gruppen zusammenstellen, Expropriationen vornehmen und Karl Plättner gibt sich sogar mal als Max Hölz aus, was ich ganz lustig finde, worüber der dann etwas erbost ist. Also, was ich fragen will, Karl Plättner in den mitteldeutschen Märzkämpfen, wie würdest du da seine Rolle beschreiben?
Ich würde es schon ein bisschen anders sehen als die von Hölz. Also Franz Jung hat ja geschrieben, dass sein Beitrag wesentlich größer ist als der von Hölz. Das kann ich also das auch Volker Ulrich sagt, dass das also nach allem, was ich gesehen habe, ist es nicht so gewesen. Also er hat vor allen Dingen Propaganda gemacht halt. Also er ist überall im mitteldeutschen Gebiet und ich glaube sogar weiter, also über Leipzig und so, war der unterwegs und hat zumindest Propaganda für den Generalstreik gemacht. Dass er an diesen Auseinandersetzungen mit beteiligt gewesen ist, würde ich nicht ausschließen, aber es hat keine große Rolle gespielt. Also vor allen Dingen ist er Agitator halt in der Situation. Und gleichzeitig begeht er quasi diesen ersten Raubüberfall auf die chemische Fabrik in Buckau mit Leuten, die mit ihm unterwegs sind. Also ich finde zum Beispiel eben die Person halt von Karl Meisner interessant. Es gibt oft bei den späteren Raubüberfällen gibt es quasi oft Bezüge halt der Leute, die mit ihm diese Überfälle begehen, zu den Orten. Also Karl Meisner kommt quasi, war glaube ich angestellt an dieser chemischen Fabrik oder Arbeiter an dieser chemischen Fabrik Buckau. Das heißt, der wusste auch, dass da quasi diese Lohngelder waren. Und die sind dann halt hin und haben die Kasse quasi, ich glaube sogar am Tag vor den Lohnauszahlungen, haben die Kasse da ausgeraubt. Und der Einfachheit halber hat er gesagt, er wäre Max Hölz gewesen, was ihm Hölz später dann halt einfach übel genommen hat. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass er hat seinen Anteil an dem mitteldeutschen Aufstand, aber er ist auf jeden Fall nicht der Anführer einer großen bewaffneten Gruppe dort gewesen. Zumindest taucht er da nicht auf.
Das heißt, man kann sagen, dass sozusagen diese Zusammenstellung von bewaffneten Gruppen und dann diese Banküberfälle und so weiter, dass das eine Aktivität ist, die er erst nach den Märzkämpfen dann so richtig entwickelt?
Ja, genau. Im Prinzip ist Buckau quasi das erste Mal und danach schließen sich ihm relativ viele Leute an. Man darf nicht vergessen, dass es halt zum einen die Repression nach den Märzkämpfen. Das heißt, es sind wirklich viele illegal unterwegs. Das heißt, ich glaube 4000 Urteile gibt's im Zusammenhang damit. Und die quasi entkommen können, zum einen, es gibt quasi eine Wut halt auf die Situation und gleichzeitig sind die gezwungen halt in den Untergrund zu gehen. Und daraufhin schließen sich halt eine Reihe dieser Leute halt Plättner an. Und meiner Einschätzung nach sind das drei verschiedene Gruppen. Das heißt, das sind Leute, die aktiv verfolgt werden. Also im Zusammenhang, ich glaube sogar schon Leute, die quasi seit dem Kapputsch halt illegalisiert sind oder gesucht werden. Dann sind es vor allen Dingen Leute aus der ehemaligen Arbeiterjugend, also da, wo Plättner herkommt, diese militante Arbeiterjugend. Da gibt es einen Haufen Leute, die sich dafür, die dann entweder in der kommunistischen Arbeiterjugend sind, der KPD, oder im kommunistischen Jugendverband. Also das ist damals noch nicht so trennscharf. Halt. Es kommt immer darauf an, wer vor Ort ist. Also es gibt halt Leute, die halt auch eine KPD-Vergangenheit haben oder nicht so eindeutig zur KAP gehören, die sich dem anschließen. Ja, und dann gibt es einfach militante Arbeiter, die eine klassische Arbeiterbiografie haben, aber quasi schon immer halt für oder schon frühzeitig halt für militante Aktionen sind. Und dieser Karl Meisner zum Beispiel da aus Ammendorf-Buckau, bei dem spielt zum Beispiel eine Rolle, dass man dessen Sohn, der war Meldegänger halt im mitteldeutschen Aufstand, den hat man geschnappt und weil man den Vater nicht gekriegt hat und er auch Karl Meisner hieß, hat man ihn quasi standrechtlich erschossen. Das heißt, man kann sich gut vorstellen, dass der keine großen Probleme hatte, sich jemand wie Karl Plättner anzuschließen.
Also kann man vielleicht auch sagen, dass durch die sozialen Auseinandersetzungen, die Kämpfe, Aktionen, die nach 1918 eben in Deutschland passieren, dass dadurch quasi wie so ein Milieu der Illegalität eigentlich entsteht?
Ja, klar. Es entsteht ein Milieu der Illegalität, was natürlich auch gleichzeitig, was ich das Interessante finde, die werden ja auch gedeckt, die werden ja aufgenommen und nicht nur gegen Geld, sondern halt auch, es gibt eine, was heute einfach vergessen ist oder was quasi nach 45 nicht mehr nachvollziehbar war, es gibt eine große Bereitschaft, denen zu helfen. Also diese Geschichte von Hölz oder so eine Art Robin Hood, das macht bei vielen Leuten halt großen Eindruck. Ich habe jetzt mal zum Beispiel gelesen, dass Paul Celan halt irgendwann mal in den 60er Jahren noch das Max Hölz Lied gepfiffen hat oder also Leute, die quasi auch nicht direkt beteiligt waren, aber denen doch diese Frage halt politische Aktion halt und sowas wie ein Bankraub halt für die Sache zu machen, weil das Geld ist einfach in die Bewegung zurückgegangen halt. Also es gibt relativ wenig, es ist natürlich auch an die Leute verteilt worden, weil die mussten ja irgendwie leben, aber es ist ein Großteil halt zum Beispiel auch für Publikationen ausgegeben worden. Und das war halt, dem standen relativ viele Leute, selbst wenn sie sich nicht dran beteiligt haben, relativ sympathisch gegenüber. Das ist quasi danach irgendwann vergessen worden halt, dass es wirklich eine relativ große Akzeptanz gab. Nicht der Mehrheit, aber innerhalb einer bestimmten Minderheit war das vollkommen akzeptiert.
Kannst du was zu der sozialen Zusammensetzung von diesem Milieu sagen? Also du hast ja schon so ein bisschen so drei Gruppen aufgemacht, wo die halt irgendwie herkommen oder durch welche sozusagen Voraussetzungen die da reinkommen. Bei diesem mitteldeutschen Märzkampf wird ja insgesamt gesagt, dass da sehr viele also ein junges Proletariat quasi sich beteiligt hat. Zu diesem Umfeld habe ich gehört, dass auch viele relativ junge Frauen dazu gehört haben. Wie würdest du das beschreiben?
Ja, daran glaube ich einfach nicht. Das ist die Bemerkung von Franz Jung. Es gibt welche, also wir hatten schon mal geredet, Martha Ebert aus Halle, es gibt eine Frau, Therese Alvinger heißt sie, glaube ich, aus Dresden, oder Gertrud Gajewski aus Leipzig, die dann später Plättner heiratet. Die gibt es halt, die sind auch wirklich nicht, die sind wirklich wichtig, aber es gibt die, also ich hab die nicht nie in größerer Anzahl. Also das meiste sind wirklich Männer. Es kann sein, das ist eine sehr vage Frage, also oder eine sehr, sehr vage These, dass die natürlich nicht so gesucht worden sind von der Polizei, also dass sie nicht so aufgefallen sind oder aber ich habe sie auch zumindest nicht so feststellen können. Es gibt sie, was wirklich interessant ist, aber es ist trotzdem innerhalb der Plättnergruppe ganz klar, oder der Plättnergruppen, das ist wichtig. Es gibt nicht nur eine Gruppe, es gibt verschiedene Gruppen. Es sind Frauen eine deutliche Minderheit.
In dieser Zeit schreibt Karl Plättner auch ein Manifest, das ist eine flammende Schrift, gibt die an die Öffentlichkeit. Der organisierte Schrecken, das ist der Titel, und der Untertitel lautet Kommunistische Paradearmeen oder organisierter Bandenkampf im Bürgerkrieg. Und in dieser Schrift macht er ja zum einen so eine Analyse der mitteldeutschen Märzkämpfe, fragt sich auch, warum die gescheitert sind, und rechnet mit den Parteien ja eigentlich ab. Und das finde ich auch interessant, weil er ja nämlich KPD und KAPD gleichermaßen eigentlich da auch beschimpft, regelrecht, und sozusagen diese Parteischreiberlinge, die sozusagen sich auch gar nicht so richtig einbringen in die Auseinandersetzung, die er für notwendig erachtet. Trotzdem ruft er auch dazu auf, in diesen Parteien drinne zu bleiben, aber quasi wie so eine Parallelstruktur von bewaffneten Gruppen aufzubauen. Wenn so ein Konzept vorliegt und sozusagen ja auch ja er dazu aufruft, das zu machen und das ja auch selber macht, wie kann man sich das denn konkret vorstellen? Vielleicht das, also auch nur nochmal das so, um so einen Eindruck zu verschaffen, was sind denn das für Aktionen, die auf so einer Basis dann stattfinden?
Man kennt die Broschüren halt, das ist ja nicht nur eine, der hat ja vorher schon drei oder vier, also quasi auch von den Geldern zum Beispiel rausgegeben halt, die sind natürlich wahnsinnig verbal radikal halt, und die Abrechnung mit, also in der KPD vor allen Dingen mit Rühle und mit Paul Levy, die sich halt gegen die Märzkämpfe ausgesprochen haben oder beziehungsweise halt die halt für gescheitert halten, ist natürlich auch folgerichtig halt, und es spielt natürlich, das darf man nicht vergessen, es spielt natürlich auch eine gewisse Art von Anti-Intellektualismus eine Rolle halt, also diese Geschichte des Arbeiters, der sich quasi da mit seiner Person einbringt, während halt Otto Rühle halt in Dresden das halt von der Ferne analysiert und da große Reden schwingen kann. Das ist nachvollziehbar, aber es ist natürlich auch erstmal, also wenn man die Sachen liest, ist es natürlich wahnsinnig viel Verbalradikalismus drin, die da vorkommen, und man weiß wirklich nicht, wie das angekommen ist, außer dass sich wirklich Leute, ich glaube nicht unbedingt aufgrund der Broschüren halt oder der Qualität der Broschüren, sondern wirklich halt von ihrem Hintergrund her dem zugehörig gefühlt haben und dem angeschlossen hat. Was war jetzt nochmal, entschuldige, der zweite Teil deiner Frage?
Ja, genau, den kann ich nochmal sagen, mir fällt das nur ein, also ich finde sozusagen neben diesem Anti-Intellektualismus, oder das ist ja sozusagen eine Feindlichkeit gegenüber den Parteiintellektuellen, gibt es ja trotzdem irgendwie, werden Stellen aus der Bibel zitiert, und es hat irgendwie auch eine lyrische Qualität, finde ich, also
ja.
Das ist ja ein Staccato an Bildern, was da auch so sozusagen, also irgendwie ist es ja auch Literatur.
Ja, ist es auf jeden Fall. Aber klar, logisch. Das, ich finde, die Qualitäten hat das, aber es ist natürlich nicht das, was ich vielleicht auch gerne hätte. Also es gibt analytische Teile, aber die sind jetzt nicht so überragend, dass man sagt, da hat sich jemand hingesetzt und hat das analysiert halt. Ich finde es interessant zum Beispiel, ich habe ja heute nochmal die Biografie, oder es gibt, ist ja keine Biografie, aber Paul Mattig zum Beispiel, ne, ist eine ähnliche, finde ich, eine ähnliche Biografie, der halt auch Kontakte genau zu diesen, auch zu den Plättnerleuten und zu den Hölzleuten auch persönlich hatte. Nicht zu Plättner, das weiß ich nicht, aber zu er schreibt über, also das ist dieses Interview, was Michael Buchmiller mit Paul Mattig macht. Und das Interessante ist quasi, dass Mattig quasi aus einem ähnlichen Milieu kommt. Das ist quasi ein Arbeiterbildungsmilieu halt. Da würde ich Plättner auch ganz klar einordnen halt. Die haben ein großes Interesse an Bildung. Die lesen viel. Und die unterscheiden sich natürlich trotzdem halt von den Parteistrategen, sei es Paul Levy, sei es Otto Rühle, selbst von Franz Pemwort, ne, die natürlich einen ganz anderen, also auch einen anderen intellektuellen Background hat. Aber man merkt ganz deutlich halt, das ist nicht nur, also es ist zwar ein Pamphlet, aber es ist nicht nur Gebrülle, es gibt quasi mindestens einen angelesenen Hintergrund an Bildung, den die haben und den die auch wirklich versuchen umzusetzen für sich.
Ja, der zweite Teil von der Frage war eben, wie eigentlich dann die Aktionen aussahen. Also sozusagen, es gibt Aufruf, es gibt ein Konzept, die machen das, organisieren sich, tun sich zusammen. Was sind dann konkret die Aktionen?
Das sind halt alles, also bei Blättner sind das, also wie gesagt, ich hatte schon kurz gesagt, es gibt verschiedene Gruppen. Also die sind auch nicht unbedingt koordiniert halt. Also die beziehen sich dann nur auf Blättner und auf dieses Prinzip des organisierten Bandenkampfes oder Expropriation, Expropriation. Also es gibt eine Gruppe in Braunschweig, die meiner Meinung nach ziemlich unabhängig von Blättner agiert. Und es sind vor allen Dingen Überfälle halt. Es sind Überfälle auf Banken, auf Kassen, auf Postämter und irgendwie, ich glaube sogar bei den Braunschweigern, erbeuten die dann irgendwann mal halt zum Beispiel eine Lebensmittel halt. Also die verteilen dann irgendwie, entweder verkaufen die oder verteilen die an die Behörden. Das ist nicht immer wahnsinnig gut ausgekundschaftet. Also man merkt das dann natürlich auch, dass das schon quasi, das setzt Mitte 1921 ein und quasi, also Ende 21 bis Anfang 22 sind die meisten Leute schon verhaftet. Ich glaube, die Verhaftung von Plättner ist am 3. Februar 22. Das heißt, letztendlich effektiv, also zumindest der Kern der Plättner-Bewegung ist quasi eigentlich nur ein halbes, dreiviertel Jahr unterwegs mit den Bankräuben.
Wenn ich darüber lese und du davon erzählst, kommt mir irgendwie immer so ein bisschen als Vergleich so die Bewegung 2. Juni in den Kopf, wo ich finde, es gibt einige Parallelen, also sozusagen auf jeden Fall die proletarische Herkunft, die Bewaffnung, ein gewisser Witz vielleicht auch dabei und dann aber auch vielleicht so ein bisschen so Verrennen in der Logik. Also man agiert in der Illegalität, muss, um in der Illegalität überleben zu können, Banküberfälle machen, muss dann mit der Repression umgehen und dann sozusagen verrennt sich das ja auch so ein bisschen. Würdest du das auch ähnlich beschreiben?
Ja, es gibt ja auch diesen Vergleich mit der RAF oder so. Ich bin da eher so ein bisschen skeptisch, weil die Milieus einfach für mich wirklich zu unterschiedlich waren. Zum einen ist es natürlich so, dass die Bankräuber halt, dass die Leute meistens schon illegal sind, oder zumindest ein Teil ist schon illegal, als sie einfach mit den Bankräuben. Und dann ist natürlich das Arbeitermilieu und das sozialistische Milieu der 20er Jahre unterscheidet sich für mich, also kulturell und auch ökonomisch natürlich radikal von dem in den 70er Jahren. Man darf nicht vergessen, die kamen alle aus dem Ersten Weltkrieg. Wir reden heute über die Pandemie, das heißt, es gab die spanische Grippe, die Frage von Leben und Tod halt, es gibt diese verschiedenen Aufstände, es kommen Leute um sie rum, die ist natürlich viel näher an denen dran, als das quasi in den 70er Jahren, wo man anfängt, bestimmte Formen halt neu zu entwickeln und erstmal auszuprobieren. Also wenn man überlegt, dass die meisten oder ein größerer Teil zum Beispiel im Ersten Weltkrieg eingezogen waren und da quasi halt auch auf Leute geschossen haben, Leute umgebracht haben innerhalb des Krieges, dann ist es erstaunlich zum Beispiel, dass bei den Blättner-Sachen halt und selbst auch bei Hölz relativ wenig Leute quasi auf der Gegenseite umkommen. Also man könnte davon ausgehen, dass es überhaupt keine Rolle spielt. Aber es scheint dann doch irgendwie, also trotzdem quasi diese Toderfahrung so nah war, scheint es trotzdem ein anderes, also für mich ist es einfach ein anderes Milieu als der 2. Juni.
Ja. Schauen wir uns an, wie Karl Plättner dann weitergemacht hat. Du hattest es schon erwähnt, im Februar 1922 ist er verhaftet worden. Es gibt diesen berühmten Plättner-Prozess auch und der kommt dann erst 1928 wieder frei durch eine Amnestie, kommt er aus dem Gefängnis raus. Und es passiert dann etwas, wo ich finde, dass es schon auch erklärungsbedürftig ist, weil er kehrt ja zurück zur KPD. Also vielleicht kann man es nachvollziehen in dem Sinne, dass das Umfeld der KAPD zu diesem Zeitpunkt ja dann schon auf dem Weg ins Sektenwesen ist. Und Plättner hat das ja auch in seinem Manifest geschrieben, der Rote Schrecken. Man braucht ja diesen organisatorischen Zusammenhang der Partei, so sieht er das. Auf der anderen Seite, die KPD ist ja mit Ernst Thälmann dann schon auf dem Weg auch in Richtung Stalinisierung und Plättner geht in diese Partei rein mit einem Eingeständnis seines früheren Irrtums. Wie würdest du dir das erklären?
Ja, klar. Ich meine, die Frage ist halt, da würde ich zum Beispiel, also wie gesagt, er war sechs Jahre in Haft und Und die Frage ist, wo, also entweder ich höre mit den politischen Sachen auf, also habe da überhaupt keinen Bezug mehr, privatisiere, oder ich versuche eine politische Heimat zu finden. Und die KAP ist zu dem Zeitpunkt, also wie gesagt, ich tue mich mit dem Sektenbegriff relativ schwer, aber die ist natürlich relativ bedeutungslos. Es gibt bestimmte Milieus, halt dann später halt, also nicht nur die KAPD, sondern halt auch quasi dieses Milieu der Roten Kämpfer, was nochmal eine Rolle spielt, die aber dann quasi nicht mehr militant sind, sondern als intellektuelle Räte kommunistischer Opposition da agieren, am Anfang noch innerhalb der KPD. Ja, aber die Frage der politischen Heimat spielt schon natürlich eine Rolle. Und wenn wir heute von der Stalinisierung der KPD reden, dann dürfen wir natürlich nicht vergessen, dass wir das quasi von hinten sehen. Also von der großen Säuberung, von dem, was wir dann letztendlich über Stalinismus wissen. Das konnten die zwar erahnen, aber also 1928, und denen haben bestimmte Sachen an der KP nicht gefallen, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber mit dem Rückgriff ist es natürlich einfach schwierig, weil mit dem Wissen, was die Stalinisierung bedeutet und der Stalinismus letztendlich, das konnte 1928 in der Klarheit fast noch niemand ahnen. Aber was man bei Plättner also es gibt quasi diesen Kotau für der KP, er sagt, er schließt sich an. Aber so richtig hat es nicht funktioniert. Er hatte vorher schon, glaube ich, auch mal versucht, Verbindung zum Leninbund aufzunehmen, also wieder oppositionelle Kommunisten. Und 1929 ist es so, da wird eine starke Minderheit sogenannter Rechtskommunisten halt. Und Brandtler und Thalheimer geht raus oder wird ausgeschlossen. Und darunter sind halt auch führende Mitglieder der Roten Hilfe, was man nicht vergessen darf. Und die Rote Hilfe hatte Plättner und auch verschiedene andere Leute natürlich über 6 Jahre im Knast betreut. Das heißt, es gibt ja auch persönliche Bezüge. Und ich habe Sachen gefunden, dass er zum Beispiel auf Versammlungen der Roten Hilfe an der Seite von Otto Engert, der quasi aus der Roten Hilfe, in der Roten Hilfe eine große Bedeutung in Leipzig gespielt hat, da stand er an Seiten von Otto Engert und ist halt von KPD-Leuten in Leipzig stark angegangen worden. Das heißt, sein Sohn hat mir gesagt, dass er in der KPO war. Ich weiß nicht, ob es so war, aber es ist auf jeden Fall klar, dass er die Nähe zur KPO gesucht hat. Das heißt, relativ schnell, also 1929, ist der nicht mehr eindeutig der KPD zuzuordnen. Und jetzt nochmal, was hat er gemacht? Der ist politisch einfach nicht mehr so stark aktiv gewesen. Das ist ganz klar, das sieht man dann ab 29. Ab 30 dann halt tritt er auf jeden Fall nicht mehr so oft auf. Wo er auftritt, ist, er hat ein Buch geschrieben, das heißt Eros im Zuchthaus, da können wir nochmal kurz drüber reden, über die Geschlechtsnot der Gefangenen. Also verarbeitet quasi einen Teil seiner Zuchthausbiografie. Er arbeitet als Holzhändler und Eierhändler, diese Sachen. Der kommt natürlich als ehemaliger Zuchthausgefangener, hat er keine Chance, zumal 1929 die Weltwirtschaftskrise anfing, irgendwo als Arbeiter in einer Fabrik angestellt zu werden. Und muss dann quasi einen privaten Betrieb aufmachen und hält sich da mehr oder minder über Wasser mit diesem Eierhandel und mit diesem Holzhandel. Und gleichzeitig ist er mit diesem, aufgrund seines Eros im Zuchthausbuchs, hat Wilhelm Dieterle einen Film gedreht, der heißt Geschlecht in Fesseln. Und er reist mit diesem Film halt durch Mitteldeutschland und hält Vorträge zum Thema die Geschlechtsnot der Gefangenen und ist da mehr oder minder erfolgreich, also zumindest reist, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten.
Ja, ich finde das doppelt spannend. Also zum einen halt irgendwie das Thema, also die Geschlechtsnot der Gefangenen, und dann sozusagen damit Vorträge zu machen und gleichzeitig so einen Film dann zu zeigen. Also irgendwie, also ist ja für die Zeit auf jeden Fall modernste politische Bildungsarbeit, finde ich.
Ja, ist es, aber man darf, also was man nicht vergessen darf, es gibt eine ganze Reihe von Vereinen, also proletarischen Vereinen zur Sexualreform. Also ich habe vor Anfang der 90er Jahre in meiner Ex-Gegend, also im Osten, unterwegs, und was man in Antiquariaten en Haufe gefunden hat, waren Broschüren zur Sexualität und zur Sexualreform, die quasi auch den Nationalsozialismus überlebt hat. Und ich finde, das lässt einen Rückschluss zu. Also zum einen halt auf die Wirksamkeit, das war den Leuten wichtig. Zum anderen waren die nicht eindeutig inkriminiert halt. Das heißt, bei Beschlagnahmungen sind die nicht mitgenommen worden. Und das war für die Leute, also Sexualität waren und diese Frage halt auch der Sexualreform. Also das heißt, über diese Sexualreform Organisationen konnten zum Beispiel Kondome bezogen werden. Die konnte man quasi nicht privat kaufen, aber über die Organisation war es möglich, Verhütungsmittel zu kaufen. Also das hat ganz praktische Gründe. Und in dem Kontext muss man quasi Eros im Zuchthaus sehen. Also das Interesse, es geht noch weiter, das Interesse zum Beispiel an Psychoanalyse ist relativ groß, halt auch in Arbeiterkreisen, halt alles, was mit Sex, und es ist zwiespältig. Natürlich ist es halt auch so ein Interesse, halt Sexualität zieht natürlich immer, aber es ist halt auch ein ganz praktisches Interesse, würde ich sagen. Also Sexualität, also Sexualreformbewegungen spielen Ende der 20er Jahre eine große Rolle, halt im Arbeitermilieu. Und da kann Plättner anknüpfen und er ist auch für diese Organisation unterwegs. Also ich habe eine Zeitung, halt Liebe und Leben heißt die, eines Verbandes, und für den hält er Vorträge.
Vielleicht irgendwie auch noch so einen Blick in dieses Buch rein, Eros im Zuchthaus. Was könnte man vielleicht sagen, was ist die These oder sozusagen, was ist das, was er da bearbeitet genauer?
Es sind zwei Sachen. Zum einen geht es natürlich um die Haftsituation nochmal halt, also was Zuchthaus aus Leuten macht oder wie man im Zuchthaus mit Leuten umgeht. Und zum anderen natürlich, wie notwendig Sexualität ist und was passiert, wenn man daran gehindert wird. Es gibt ja dann auch diese Fragen halt, was von Zwangssexualität im Knast. Das Interessante ist, dass in dem Buch ist ja quasi ein Fragebogen beigelegt, der quasi von Ex-Gefangenen halt ausgefüllt werden sollte. Und ich habe, glaube ich, das Buch in mehreren Exemplaren. Und der Bogen fehlt nirgends. Also das heißt, das Interesse ist halt zum einen breiter. Das heißt, es haben sich schon Leute, die nicht nur Ex-Knackis, haben sich dieses Buch zugelegt. Und ich kenne wirklich niemanden, wo diese Fragebögen wirklich rausgerissen sind und an Plättner zurückgeschickt wird. Da weiß ich leider nichts über die Resonanz. Das wäre nochmal spannend gewesen, halt zu sagen, weil das war ja sein Interesse, halt auch von anderen mehr Reaktionen zu bekommen. Er hat noch eine andere Broschüre veröffentlicht, gleich 1928. Da hat er quasi die Erlebnisse ehemaliger Gefangener veröffentlicht, also 30 Juli Amnestierte berichten halt. Da ist, glaube ich, der einzige ist Paul Töpfer aus seiner Gruppe, aber es sind halt ein Haufen andere Leute, die quasi vor allem die Zuchthauserfahrungen reflektieren. Und 1930 veröffentlicht Plättner noch ein Buch, das heißt Der mitteldeutsche Bandenführer, Mein Leben hinter Kerkermauern, was in einem relativ kleinen Verlag, und zwar im ASI-Verlag, rausgekommen ist. Das war der Verlag der Freien Arbeiterunion, beziehungsweise der Gilde Freiheitlicher Bücherfreunde, die dem Anarcho-Syndikalismus nahestand. Und das Interessante daran ist vor allen Dingen erstmal, dass dieses Milieu, zu dem sich Plättner quasi da bekannt hat, also es ist eben nicht KPD, sondern es ist, also ohne dass er selber Anarcho-Syndikalist war, ist es quasi ein oppositionelles, links-sozialistisch-kommunistisch-anarchistisches Milieu, dem man da irgendwo nahesteht. Also die zumindest ein Interesse für sein Buch haben. Wobei der Titel natürlich täuscht. Es geht quasi nicht um den mitteldeutschen Bandenführer, sondern es ist ein Buch, was nochmal seine Zuchthauserlebnisse reflektiert. Und der kriegt von Erich Mühsam, schreibt im Fanal, einen ziemlichen Verriss und meinte, er hätte sich dieses Buch wirklich sparen können. Es hat auch nie, glaube ich, eine große Auflage gegeben, weil es quasi Mühsam schreibt, Plättner schreibt quasi nur über die Extrawürste, die er im Gegensatz zu anderen Gefangenen im Knast nicht gekriegt hat. Und Mühsam findet es ziemlich peinlich, man nicht weiß, wie Mühsam zu Plättner stand halt. Also ich weiß, dass Plättner Mühsam besucht hat nach der Amnestie, genauso wie Hölz, und ich weiß sogar, also aus Mühsams Taschenkalender, dass beide an einem Tag bei Mühsam waren. Das wäre interessant halt zu wissen, halt wie diese Alpha-Wölfchen zumindest, und das waren sie alle drei, es war Mühsam, das war Plättner und das war halt auch Hölz, wie die miteinander umgegangen sind. Das würde mich persönlich interessieren, aber dazu gibt es leider nicht viel.
Wo auch der Zusammenhang auch klar wird, weil ja Mühsam auch mit die Rote Hilfe halt mitorganisiert hat oder sich da
genau
beteiligt.
Also, Mühsam ist lange Zeit ein Teil der Roten Hilfe. Und was ich interessant finde, ist nochmal an Mühsam, dass Mühsam sich, die Rote Hilfe formiert das selber als überparteilich. Eigentlich weiß man, dass es eine KPD-Nebenorganisation war, die überparteilich agiert hat, aber letztendlich an der langen und manchmal auch an der kurzen Leine der KPD war. mühsam distanziert sich im Laufe der Anfang der 30er Jahre mehr oder minder von der Roten Hilfe, wo klar wird, dass bestimmte Leute nicht unterstützt werden. Und eine Gruppe, die nicht unterstützt werden, das finde ich im Zusammenhang mit mühsam natürlich interessant, sind die Plättner-Leute, die noch im Knast sind. Also die Leute, die nicht, die 1928 eben nicht amnestiert worden sind. Und ich habe ja noch ein anderes Thema, auch ein Hallend, also jemand, zumindest der in Halle geboren ist. Das ist Hans Litten, ein Rechtsanwalt. Und zusammen mit Hans Litten startet mühsam eine Kampagne für die Leute, die noch ehemalige Plättner-Aktivisten, die von der Roten Hilfe anfänglich nicht unterstützt worden sind und sogar denunziert worden sind als Banditen, die sich nur als politische Bankräuber ausgeben würden. Also 1925, das ist eine Gruppe um Karl Peters, Karl Nachtigall und Herbert Kobitschmeier, die halt nach 28 noch einsitzen, und für die macht sich erstmal mühsam stark. Kobitschmeier stirbt 1930 im Knast, und Hans Litten zusammen mit mühsam versuchen quasi Wiederaufnahmeverfahren halt für Karl Nachtigall und für Karl Peters halt zu erreichen. Und da ist das Interessante, Karl Peters wird von der KPD nochmal quasi zur Zugnummer der Roten Hilfe gemacht. Es gibt 1931, 32 eine Kampagne halt für die Freilassung von Karl Peters. Und Karl Nachtigall ist eher an den KAPD-Sachen, also ist immer noch Rätekommunist. Also das heißt, selbst die Leute in Haft, ne, sind quasi nie so eindeutig zu verorten. Karl Nachtigall kommt dann ab 33, also beide kommen, werden nicht freigelassen, sondern kommen 33 in Konzentrationslager. Nachtigall überlebt, Karl Peters kommt 1943, glaube ich, in Mauthausen um. So viel noch zum Umfeld. Also ich finde, wie gesagt, ich finde das Umfeld nochmal spannend, halt die Leute, die, wir haben ja jetzt noch nicht gesprochen über Karl Plättner nach 1933, ich kann nochmal kurz was dazu erzählen. Plättner wird 33, obwohl er quasi nicht mehr politisch aktiv ist, für kurze Zeit in Schutzhaft genommen, in sogenannte Schutzhaft oder Verwahrungshaft für ein paar Tage. Wird 37 im Zusammenhang, 37 ergeht halt eine Rundschreibung an verschiedene Gestapo-Stellen, ehemalige militante KPD-Leute halt zu verhaften, und da werden halt Leute aus dem ehemaligen Rotfrontkämpferbund, Roten Wehr und eben Karl Plättner als ehemaliger roter Bandenführer verhaftet. Das sind Leute, denen quasi nichts vorgeworfen wird, als dass sie irgendwann mal in 20er Jahren militant waren. Der kommt ins KZ Sachsenburg und 1937 dann, also nach der Auflösung von Sachsenburg, nach Buchenwald, wird dann im November 37 aus Buchenwald wieder entlassen und wird am 1. September, also mit Kriegsbeginn 1939, werden halt alle Leute mit politischen Vorstrafen wieder verhaftet, und da kommt er direkt dann halt nach Buchenwald. Und was für Buchenwald nochmal interessant ist, dass er hat ein relativ privilegiert, als ehemaliger Holzhändler hat er eine privilegierte Stelle in der Tischlerei, ist jetzt kein Funktionshäftling, aber ist quasi auch vielen Willkürmaßnahmen da nicht ausgesetzt, weil er eine herausgehobene Position hat. Aber der Kreis um ihn rum sind quasi zum einen ehemalige Linkssozialisten, KPU-Leute wie Erich Melcher aus Dresden, auch ein ehemaliger KPD-Mann übrigens, und Leute aus der SAP oder Trotzkisten wie Ernst Federn, ein Trotzkist aus Wien. Und ich habe mich irgendwann Mitte der 90er mal mit Ernst Federn noch unterhalten, der mir halt auch über diesen Zirkel erzählt hat. Die treffen sich halt, also die machen eigentlich nichts. Und denen wird quasi von der KP im Lager aber Oppositionsarbeit vorgeworfen. Und Plättner wird zusammen mit Melcher im Januar 44 nach Maidaneck, also kommt nach Maidaneck auf Transport, und Federn, der in Buchenwald zurückbleibt, vermutet, dass es quasi mit diesem Stigma der Opposition zu tun hat. Und in Maidaneck lernt Plättner dann auch Walter Rehde kennen, also wie gesagt, ein Anarcho-Syndikalisten, der quasi das Gleiche vermutet und dann sagt, ja, man kennt das ja, also die Leute sind zwar nicht, als Oppositionelle zwar quasi nicht umgebracht worden, aber sie sind dann quasi halt auf Transport gesetzt worden in andere Lager, was dann bedeutet hat, in einem anderen Lager, man kannte keine Leute halt, man musste sich quasi erstmal wieder eine Position verschaffen, um quasi der Repression oder der Willkür halt quasi nicht ausgesetzt zu werden. Von Maidaneck kommt Plättner zusammen mit Rehde nach Auschwitz. Da ist Melcher, glaube ich, noch dabei. Und Melcher wird dann quasi für die Dirlewanger, ich weiß nicht, ob dir das sagt, also diese Dirlewanger ist quasi eine Sondereinheit der SS, die sich zum einen aus sogenannten Wilddieben und zum anderen aber auch zum Teil eben aus politischen Häftlingen zusammensetzt und die in die erste Linie halt zum Teil zur Partisanenbekämpfung, aber eben auch an die Front geschickt werden und von denen die meisten Leute dann halt auch erschossen werden an der Front, weil die halt irgendwo reingeschoben werden, wo quasi niemand mehr lebend rauskommt. Und das passiert Melcher zum Beispiel in Ungarn 1944-45. Die Auschwitzer Häftlinge, unter anderem eben Rehde und Plättner, kommen im Januar 1945 auf Transporten nach Mauthausen und von dort halt nach Melk, das ist ein Konzentrationslager in Österreich. Und während im April, das sind so Stollen, wo unterirdische Rüstungsproduktion auch stattfindet, und während im April 1945 nach Ebensee, das ist im Salzkammergut, also auch in Österreich, also es ist quasi kurz vor Kriegsende, nach Ebensee auf Transport geschickt und dort am 6. Mai beide befreit. Plättner und Rehde schneiden sich quasi durch den Lagerzaun, also nach der Befreiung halt, schneiden sie sich durch und hauen ab und machen sich quasi zu Fuß auf dem Weg halt zurück und können aber nach ein paar Wochen nicht mehr und landen halt in Freisingen im Kloster. Und dort stirbt Karl Plättner am 4. Juni 1945 an den Folgen der Haft, während Rehde überlebt und quasi darüber berichten kann.
Wenn wir vielleicht noch so einen Blick drauf werfen, wie sozusagen ist es um das Nachleben von Karl Plättner bestellt? Was kannst du denn zu seiner Rezeption sagen, wo es ja vielleicht auch interessant ist, einen Blick auf die DDR zu werfen?
Ja, also Plättner, ähnlich wie Hölz, spielen in der DDR natürlich erstmal offensichtlich keine große Rolle, weil dieses sogenannte politische Banditentum natürlich erstmal verpönt ist. Wenn man detaillierter guckt, gibt's schon Wahrnehmung. Das eine ist, dass in Thale im Hüttenwerk noch im September 1924, also da im Eisenhüttenwerk, wo Plättner halt als Vormer gearbeitet wird, noch im September 1945 eine Straße nach ihm benannt wird, die heißt bis 1989 Karl-Plättner-Straße, also eine interne Werksstraße, aber immerhin, es gibt diesen Namen. Und zum Verständnis von Plättner in der DDR, also quasi als ziemlich fragwürdiger Bandenführer, wenn man Märzstürme von Otto Gotsche liest, nicht in der ersten Version, die er schon vor 33 geschrieben hat, aber in der DDR-Version kommt Plättner dann vor, da schreibt Gotsche dann zum Beispiel: Plättner hatte leichtes Spiel, auf Rabaukenart schimpfte er die Partei in Grund und Boden, spie auf alle bisherige Arbeit und nannte den Spartakusbund einen Schlepperträger der Sozialdemokratie. Seine Rede hinterließ Öde, die aber nur von wenigen empfunden wurde. Das ist quasi dann so die wesentliche, also die von Gotsche geprägte Sicht auf Plättner. Und wo ich noch was gefunden habe, ist interessanterweise dann quasi bei Otte Kriebel. Also wenn man manchmal in Biografien reinschaut, in abseitige Biografien, also wie gesagt die von Otto Kriebel, dann taucht quasi auf einmal in der DDR wieder sowas auf, dass es sowas wie militante Arbeiter gab. Also in Lokaluntersuchungen und in Biografien tauchen quasi noch Splitter auf davon, dass es sowas wie Arbeitermilitanz überhaupt mal gab halt. Ne? In den großen Überblicksdarstellungen natürlich überhaupt nicht. Da wird das relativ schnell standardmäßig halt mit Lenin quasi niedergemacht. Aber in den kleinen, also in lokalen Untersuchungen, selbst zu DDR-Zeiten, finden sich immer noch Hinweise drauf. Und für mich ganz klar, das sind ehemalige Leute, denen das nicht unsympathisch war. Also zumindest zu der Zeit, die ordnen das natürlich auf ihre Art und Weise ein. Aber da spielt es halt eine Rolle. Und das ist das Interessante halt für mich, dass es halt in der DDR stattfindet und gleichzeitig auf der großen Ebene natürlich nicht wahrgenommen wird.
Und weißt du, wie es sozusagen im Westen ist oder dann eben auch sozusagen Gesamtdeutschland? Also die Biografie von dem Ulrich ist ja auch relativ spät dann erschienen, also 2001 auch, vor 20 Jahren ungefähr. Wie sieht da die Rezeption aus?
Die Rezeption ist quasi nur halt, die Erinnerungen von Franz Jung spielen natürlich eine Rolle, die kommen 62, sind erstmal kein Erfolg, aber werden quasi zumindest von einem Teil der 67er oder 68er wahrgenommen. Das ist quasi erstmal die erste Quelle. Und dann gibt es ja quasi bei Wolfgang Abendroth, der Abendroth hat ja auch zumindest eine kurze KAP-Phase, was man heute halt auch nicht mehr weiß, der dann eine Professorin in Marburg hat. Und da entsteht dann eine ganze Reihe von Arbeiten über diese ganzen kleinen Organisationen, also über die Roten Kämpfer, über den Internationalen Sozialistischen Kampfbund und eben diese Arbeit von Hans Manfred Bock über Syndikalismus und Linkskommunismus. Und die, ich hab's in zwei Versionen, also es gibt quasi die offizielle und es gab sie auch als Raubdruck, was schon dafür spricht, dass es quasi innerhalb der, also die Leute, die Raubdrucke gemacht haben, waren natürlich diese Minderheit, die sich quasi auch für die Bewegung halt interessiert haben. Aber natürlich, man darf nicht vergessen, dass viele der Akten halt auf dem Gebiet der DDR lagerten. Das heißt, der Bezug von Volker Urich war ja vor allen Dingen über diese, der hat ja ein Buch schon ziemlich zeitig geschrieben über die Hamburger Arbeiterjugend. Das war quasi der originäre Bezug von Volker Urich zu Plättner. Das heißt, es gab schon Einzelne, oder Peter Kuckuck hat über Bremen schon geschrieben, da ist Peter Kuckuck halt Plättner aufgefallen. Das heißt, das haben Leute drüber gearbeitet, aber natürlich, der größte Teil der Akten war ihn letztendlich verschlossen, weil der quasi in Merseburg im Zentralarchiv der DDR lagerte. Und da fängt es erst quasi ab 1990 an, halt, dass bestimmte Aktenbestände nochmal neu gesichtet werden und dass eben bestimmte Leute wie Kuckuck oder vor allen Dingen in Folge Ulrich dann nochmal ranmachen und sagen, okay, gucken wir nochmal unter den neuen Aktenbedingungen halt, was wir finden, und es ist natürlich relativ viel zu finden, auch über die Leute um ihn rum halt.